Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Christopher.
Mir ist immer noch kalt.
Nein. Wie geht es eigentlich? Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, so ging es früher immer. Früher habe ich immer diesen Satz gesagt. Die Folgenummer weiß der Basti, das habe ich auch immer gesagt. Der Basti ist aber, wie ihr wisst, oder auch nicht, auf Mallorca. Und lässt sich den Wanst vollscheinen mit Sonne. Während wir hier im minus 15 Grad München vor uns hinfrieren. Und selbst der Influencer Quiz mit seinem Eiweiß-Tee friert, der arme Kerl. Du hast aber auch irgendwelche Sommersocken an.
Das sind keine Sommersocken.
Sondern?
Das sind Übergangssocken.
Übergangssocken.
Ja.
Immerhin. Sommersocken wären dann keine Socken oder? Also Sommersocken sind keine Socken.
Aber ich muss ja jetzt immer Socken tragen im Podcast.
Ah, jetzt verstehe ich es natürlich. Für alle Quiz-Füß-Geifernde. Darf ich auch mal meine Füße zeigen? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich würd sie euch auf jeden Fall zeigen. So.
Du kannst es mal probieren. So, das ist, wenn du sie jetzt zeigst, dann die kommen von ganz alleine.
Ah, okay.
Kannst du mal herzeigen.
Ja. Aber ich habe nicht so schöne Haare wie du auf den Füßen. Du hast ja so schöne Haare auf den
Füßen. Ja, die sieht man aber meistens gar nicht, weil ich halte ja immer meine Sohle. Ah. Oh, das war wahrscheinlich schon wieder zu viel gerade. Okay, ja, genug, Leute. Genug mit Fuß, MTMT Fuß Only Fans jetzt. Es reicht.
Ich find's geil. Also,
ja, das weiß ich schon.
Also,
du redest auch auffällig viel immer über meine Füße. Das ist schon auch echt, also.
Ich sehe ja deine Füße die ganze Zeit hier auch im Podcast und denke mir schon, die sind schon ganz schön krass deformiert und so weiter.
Deformiert? Ich dachte, du spinnst.
Ich mache mir immer so Gedanken darüber auch so. Warum sind die so, wie sie sind so? Also wenn ihr das jetzt auch sehen könntet, durch die Socken zeichnen sich so krasse Knochenballen ab. Ist ja auch egal. Also natürlich ist alles
halt wohl geformte Füße mit Charakter.
Alles an dir ist charakterstark.
Deformiert, da musst du zum Rob gehen.
Ja, das stimmt. Oh, das wäre mal was. Wollt ihr das mal sehen?
Also, das zeigen wir nicht.
Nein?
Nein, das tun wir denen nicht an.
Okay, alles klar.
Die armen Leute, Mann. Das haben sie nicht verdient.
Na, jedem Tierchen sein Pläsierchen, weißt du, wie es ist.
Ja.
Okay, also ernsthaftes Thema heute. Wir saßen jetzt gerade wir nehmen ja immer diesen Podcast am Mittwoch auf, treffen uns zum Kaffee trinken in der Früh und Teige verspeisen und haben dann so ein bisschen sinniert.
Andi hat mich erst gefragt, was mich gerade aufregt.
Ah, ja.
Mir ist nicht wirklich was eingefallen. Ist auch verrückt.
Auch verrückt, ja.
Ja.
Und dann habe ich aber so ein bisschen weiter gebohrt und dann sind wir so lustigerweise vielleicht so an verschiedene Adressaten mit der gleichen Thematik gekommen. Ja, er versteht den Satz schon wieder nicht, aber hast du in Deutsch auch nicht so gut aufgepasst. Ist ja auch wurscht. Was ich damit meine ist, ich bin gerade mit Menschen beschäftigt, die ich gerade wieder so ein bisschen begleite und das tun wir ja alle, also so in unserem Business. Und wir haben uns so die Frage gestellt, die Themen oder zumindest die Themen und die Issues, ich will gar nicht sagen Probleme, da gibt's in Deutsch ein besseres Wort.
Du hast gerade Issues gesagt, was übersetzt Probleme bedeutet, also.
Ja, aber Issues, weiß ich nicht. Sind Issues wirklich Probleme? Oder sind Issues halt so, ja, so Dinge halt, so Themen?
Sind schon Probleme.
Aber sind Issues nicht Problems? Also sind Problems nicht Problems und Issues sind halt so Themen, so Dinge, die einen beschäftigen,
okay, warte.
Die nicht so negativ konnotiert sein müssen.
Issues, Deutsch. Probleme.
Ja, wer hat das übersetzt?
Ja, der Google.
Ja, der hat keine Ahnung, der Google. Okay, ist ja auch egal. Also halt
warte,
Probleme.
Probleme. Probleme. Probleme.
Geil, beim zweiten Mal sagen sie es nur so für Dumme. Hast du es gecheckt beim ersten Mal nochmal?
Jetzt mach aus.
Probleme.
Jetzt hören alle wieder nicht zu und haben abgeschaltet, weil sie sich denken, was sind das für Probleme?
Die haben schon abgeschaltet, als du angefangen hast, über meine Füße zu reden. Das passt schon.
Also.
Die hört sowieso niemand mehr zu.
Ich finde Problem einfach ein zu starkes Wort, weil Problem bedeutet ja gleich, dass es eigentlich sowas Negatives ist. Deswegen will ich sagen Thema oder eben Issue, weil Issue, die richtige Übersetzung ist einfach so, ja, halt so ein, mich treibt was um, mich beschäftigt etwas. Ich bin aber auch kein Native, sondern einfach ein Dative.
Also ja, halt, keine Ahnung. Also ich darf meiner Meinung nach ruhig negativ sein, weil es halt negativ ist. Leute kommen halt mit negativen Problemen zu uns und wollen geholfen werden. Also warum nicht einfach das Kind beim Namen nennen?
Ah, okay, ich
verstehe. Sind halt einfach Probleme.
Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es nicht wirklich als Problem, sondern ich sehe es als Thema, als Thematik und auch als Tatsache, weil das ist ja schon so. Aber die Tragweite der Situation, die ist für dich so profund, dass du es auch durchaus negativ konnotieren würdest.
Ich weiß ja auch immer noch nicht, von was du eigentlich redest.
Ach so. Naja, von dem, was wir halt vorhin angerissen haben, worüber wir jetzt uns austauschen wollten.
Ja, und meine Perspektive darauf war ja eher die Probleme, mit denen Menschen zu mir kommen zum Beispiel oder auch ins Gym unten kommen, wo sie sich halt eine Lösung erwarten. Also sprich irgendwelche Schmerzproblematiken und so weiter.
Mhm. Okay.
Also halt schon so negative,
liegt
echte
da auch
Probleme,
schon der Hund begraben?
Slash Issues.
Sie erwarten sich etwas?
Ja, nein. Also die erwarten sich ja zu Recht, geholfen zu werden. Weil das, also eben der Andi hat noch ein bisschen nachgebohrt und dann ist mir aufgefallen, ah ja doch, mich regt ja doch was aktuell auf, weil ich habe gestern mit dem JDB darüber gesprochen. Und da haben wir zum Beispiel drüber geredet, wie verrückt es ist, dass wir nie so Case Studies besprechen. Also nie so wirklich reden über die Leute, die jetzt zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen und so weiter. Weil das sind halt immer wieder die gleichen Dinge, die gleichen Situationen, die da auftreten.
Jetzt sagst du mit Absicht auch schon nicht Probleme.
Die Leute haben immer wieder, also die haben ja nicht die gleichen Probleme, die haben unterschiedliche Probleme, aber rausgezoomt ist, sind die Situationen, in denen diese Menschen stecken und die Erfahrungen, vor allem die diese Menschen gemacht haben, dann oft sehr, sehr ähnlich. Und dementsprechend ist auch die Lösung zumindest rausgezoomt, die ich versuche, solchen Leuten irgendwie zu bieten, eigentlich immer die gleichen. Und das ist halt crazy. Und darüber habe ich gestern mit dem Javan viel gesprochen, weil er hat dann auch über einen Kunden geredet, der halt einfach so völlig lost und hoffnungslos zu ihm gekommen ist und so weiter. Und das sind ja zu uns oder auch jetzt zu mir im Speziellen kommen ja oft so Leute, die dann so mit dem Satz kommen, also ob sie den jetzt sagen oder nicht. So, ich habe schon alles ausprobiert. Mhm. Niemand konnte mir helfen. Jetzt bin ich hier. Mhm. So nach dem Motto, du bist meine letzte Hoffnung. No pressure und so.
No pressure. Okay, da kann man ja vielleicht gleich mal, weil das haben wir ja vorhin auch so ein bisschen angerissen, da können wir vielleicht so die B2B und auch die B2C-Gruppe so ein bisschen voneinander trennen.
Genau, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Danke, dass du mich daran erinnerst. So, ich sehe das aus dieser Perspektive und du siehst es ja eher aus der Perspektive, dass Coaches zu dir kommen, die quasi diese Probleme ihrer Kunden nicht, keine Ahnung, nicht gut lösen können oder sich zumindest oder sich vielleicht nicht bereit fühlen, die zu lösen. Mhm. Und das sind so die zwei Cases. So, du hast mehr mit der Gruppe an Menschen zu tun und bei mir sind es halt direkt die Leute, die mit gewissen Problemen zu mir kommen.
Mhm. Okay. Dann können wir ja auch einfach explizit mal darüber sprechen. Am Ende des Tages haben wir gesagt, dass die drunter liegenden Thematiken dann doch auch sehr vergleichbar sind. So. Und wie gehst du mit diesem Fakt um? Also jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so no pressure und so weiter. Weil wir werden ja auch oft gefragt, also ich in den Gesprächen, die ich führe und du sicherlich auch, gibt es denn nicht irgendwie so ein Patentrezept? So heißt es so? Wie geht man da vor? Was ist die Grundlage, wie du mit solchen Menschen dann umgehst? Oder vielleicht, sorry, gleich. Lass ich dich sprechen. Es tut mir leid, dich zu unterbrechen. Du hast gerade schon so schön Luft geholt. Kannst du vielleicht nochmal vorausschickend, nochmal so ein bisschen blumiger erklären, mit welchen Befindlichkeiten diese Menschen zu dir kommen und was sie dir so erzählen?
Ich weiß nicht, wie blumig ich das jetzt erklären kann, aber es sind eben oft Leute, die
sehr
chronische Probleme haben, also irgendwelche Schmerzproblematiken, die, was ist die offizielle Definition? Ich glaube, chronisch ist was, was man länger als 3 Monate hat, also was quasi so diesen normalen Heilungsprozess, der irgendwie eigentlich abgeschlossen sein sollte in so einer Zeitspanne von ungefähr 3 Monaten, diese 3 Monate irgendwie überschreiten. Und oft sind es halt Dinge, die schon seit Monaten oder Jahren irgendwie bestehen bei Leuten. Das sind viele von den Kunden, mit denen ich da zu tun habe. Sind auch oft Leute, die schon selber auch trainieren, also die sind aktiv. Das ist jetzt niemand, der quasi einfach gar nichts macht, irgendwelche Probleme hat und dann zum allerersten Mal irgendwie anfängt zu trainieren, wenn er zu mir kommt oder so. Das sind so jetzt die Menschen, mit denen ich da viel zu tun habe und hatte, gerade so über die letzten, sagen wir mal, 2 Jahre. Und ja, das sind alle möglichen verschiedenen, natürlich jeder hat seine spezifischen Probleme. Ja. Weißt du, der eine sagt so, boah, ja, keine Ahnung, mein Ellenbogen tut irgendwie immer weh. Und der andere sagt, ja, ich habe mir ein bisschen an der Schulter wehgetan, seitdem kann ich XY nicht mehr oder traue mich nicht mehr, das und das zu machen. Und ich kann nicht mehr so trainieren, wie ich davor trainiert habe, aber ich würde es gerne wieder machen. Noch jemand hat undefinierbare Probleme, Schmerzproblematik in der Hüfte und war schon bei so und so vielen Ärzten und irgendwie niemand konnte wirklich auch eine sinnvolle Diagnose stellen und so weiter. Es sind oft halt so Leute, die schon ein bisschen was probiert haben, die waren schon bei ein paar Stationen, also in erster Linie mal bei Ärzten, dann vielleicht auch noch irgendwie bei einem Physio und dann kommen sie irgendwann mal zu mir. Das ist jetzt so dieser Archetyp, über den wir sprechen. Und wie gehe ich davor? Na, das Allerwichtigste ist erstmal, dass ich den Menschen und seine Situation verstehe. Also ich stelle erstmal viele Fragen und will die Einschätzung von dem Menschen wissen. Also was denkst du, was dein Problem ist, woher das Problem kommt? Weil eben die Leute haben sich da Gedanken drüber gemacht, weil die es nicht erst seit gestern haben. Mhm. Plus sie haben alle möglichen Meinungen auch schon gehört, eben viel von Ärzten. Und das ist erstmal total wichtig, dass ich dafür ein Verständnis entwickle, wo der Mensch herkommt.
Und auch, also, sorry, was der Mensch auch ist?
Wer der Mensch ist und was die Glaubenssätze von diesen Menschen sind. So, das ist total wichtig. Also, das ist 1000-mal wichtiger als irgendein biomechanisches Assessment erstmal. Das heißt, viele Fragen stellen. Und meistens ist es dann so, dass so, ich sag mal, die Lösung schon klar wird nach diesem Gespräch. Also bevor ich überhaupt mir irgendwie angeschaut habe, wie der Mensch sich bewegt. Natürlich haben wir jetzt auch gestern in unserer kleinen Diskussion, also Javan und ich, sehr, sehr viel wieder über Ärzte gerantet, weil leider ist es halt so. Und ja, bla bla, klar gibt's auch gute Ärzte da draußen, aber sorry, wo sind die alle? Wenn man immer sagt, so ja, Ärzte darf man nicht bashen und nicht unter Pauschalverdacht stellen, so ja, will ich auch nicht. Aber meine Erfahrungen zeigen mir leider, dass Ärzte einfach einen extrem schlechten Job machen in der Kommunikation mit Menschen und dementsprechend für gewisse Glaubenssätze sorgen, die halt dann etabliert sind bei den Leuten, die dann vor mir sitzen und mir ihre Geschichte erzählen. Oft sind es auch Leute, die bei mir sind, die zum Beispiel schon eine OP empfohlen bekommen haben, aber keine machen wollen. Das geht wieder in die Richtung, weil es halt aktive Menschen sind, die irgendwie dann schon so denken, so hey, das kann auch nicht sein, ich will mich jetzt nicht operieren lassen deswegen, was schon mal gut ist. Also das spricht ja schon mal auch irgendwie für die Selbstwirksamkeit, die diese Menschen schon mal mitbringen. Gibt es natürlich auch ganz andere, die gehen zu einem Arzt und der Arzt sagt, ja, das würde ich operieren lassen. Die sagen, boah, ja, geil. Schneid mich sofort auf, mach mich wieder, reparier mich und dann wird wieder alles gut. Ja, das ist so das große Problem, also boah, meine Gedanken sind wirr, weil es viele sind
macht
zu nix. Dem Thema.
Macht nichts.
Das ist erstmal das Allerwichtigste. Mhm. Punkt. Mhm. Das Verständnis für den Menschen und dann natürlich auch zu erfragen, was hat dieser Mensch schon probiert? damit ich verstehe, was dieser Mensch noch nicht probiert hat. Mhm. So im Sinne von, ich habe schon alles ausprobiert. So, wenn so jemand zu mir kommt und es sagt, dann ja, weiß ich von vornherein, dass es halt mit Sicherheit nicht so ist. Und das versuche ich auch rauszufinden. Was hat dieser Mensch noch nicht gemacht, beziehungsweise was haben vielleicht Ärzte und Physios oder andere Trainer, bei denen dieser Mensch davor war, nicht gemacht? Ganz oft ist es zum Beispiel, dass ich dann so die Frage stelle, und hat sich schon mal jemand irgendwie angeschaut, wie du dich bewegst? Und dann sind die Leute so, nö. Waren schon bei 5 Stationen, sind durch unser Gesundheitssystem geschleust worden, aber niemand hat sich wirklich angeschaut, wie sich dieser Mensch bewegt. Mhm. Okay, wow. Das ist dann immer, also inzwischen überrascht es mich nicht mehr. Aber das ist halt so ein Klassiker. Das ist was, das ich jetzt schon x-mal erlebt habe. Und dann gucke ich mir das an, wie sich dieser Mensch bewegt. Mhm. Aber auch das ist so, und ich glaube, darauf hoffen ganz, ganz viele, die zum Beispiel auch irgendwie unseren Content konsumieren, die sich mit unseren Inhalten fortbilden und so weiter. Ich habe die Vermutung, dass viele ein bisschen zu sehr auf diesem biomechanischen Trainingswissen quasi beharren und dann denken so, boah, ja, okay, ich muss jetzt einfach nur die richtige Ansammlung an Übungen finden, muss das richtige Assessment machen und muss eben einfach rausfinden, so, was fehlen dem für Bewegungsoptionen eben. Und dann habe ich die perfekten Übungen und dann wird wieder alles gut. Und das ist ein Teil von diesem Prozess, aber das ist ein Teil, der ist auf jeden Fall nicht die erste Priorität und auch nicht die zweite, vielleicht die dritte oder vierte. Und das muss uns klar sein, wenn wir als Trainer oder Therapeuten mit Menschen arbeiten. Und das ist, glaube ich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute machen wollte, was die eigentlich wichtigeren Interventionen sind, die wir liefern müssen, meiner Meinung nach, in solchen Fällen, mit solchen Menschen.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und würde dich gerne nochmal fragen, ob du auch in deinem Interview Fragen stellst bezüglich der Konsequenz, der Adhärenz, wie auch immer du es nennen willst, der Interventionen, die diese Menschen schon gewählt haben.
Unbedingt, ja. Also das ist für mich Teil von dem, was hast du schon gemacht, beziehungsweise was hast du nicht gemacht.
Gut, das dachte ich mir schon, ich wollte das nur nochmal explizit herausstellen, weil das ist schon einfach so ein Punkt, der, mit dem wir alle immer konfrontiert sind, dass Leute sagen, ich habe schon alles gemacht und dann, wenn man noch ein bisschen mehr nachbohrt, dann sagt man ja, und wie lang? Und also worauf ich hinaus will, das ist ja eins der Dinge, die wir heute sicherlich auch wieder ansprechen werden, wie so oft, die drei selbst, also vor allem auch Selbstorganisationen, also wie lang, du hast vorhin von ab wann ist irgendwas chronisch, ab wann sollte eine Heilung abgeschlossen sein, eine Regeneration und so weiter. Also wie lang gibt dieser Mensch, mit dem du da arbeitest oder gab dieser Mensch einer Intervention überhaupt die Chance, wirken zu können, sage ich jetzt einfach mal.
Und da sind wir schon bei einem der großen, großen Probleme, was meistens mit solchen Kandidaten dann schon ganz früh in so einem Gespräch irgendwie durchschimmert. Ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Das sind Leute, die sind irgendwie interessiert und die folgen dann zum Beispiel ganz vielen Creatern auf Instagram und so und holen sich ganz viele Infos, potenzielle Lösungen für ihr Problem und jeder hat irgendwas anderes. Weißt du, der, keine Ahnung, irgendwer hat Rückenschmerzen jetzt so als Beispiel und dann sehen sie halt, dass der eine, der irgendwie so aussieht, als hätte er Ahnung, sagt, ja, da musst du den Muskel stärken und der andere sagt, boah, ja, nee, du brauchst Expansion in dem Bereich und der dritte sagt so, boah, ja, klar, du brauchst mehr Innenrotation in der Hüfte und der vierte sagt so, nee, deine Füße sind an allem schuld und dann gibt's noch irgendwen, der sagt so, du musst einfach Atemübungen machen und musst erstmal atmen lernen und so und dann versuchen diese Leute auch immer so ein bisschen was von allem und das, daher kommt auch diese Aussage, ich habe schon alles probiert und nichts hat funktioniert. Ja, sie haben viele Sachen vielleicht mal angetestet, aber selten ist es der Fall, dass jemand quasi eine Intervention oder eine Maßnahme, wie ein Trainingsplan zum Beispiel, wirklich bis zum Ende durchgezogen hat. Mhm. Sondern das ist dann oft so ein, also für mich ist es so Reha-Program-Hopping, weißt du, dass du alle möglichen Dinge mal austestest, vielleicht für eine Woche. Weißt du, dann siehst du das YouTube-Video von dem, der irgendwie was über Schulterschmerzen gemacht hat und dann zeigt er dir drei Übungen, dann machst du ein, zwei Wochen, wird nicht besser. dann scrollst du weiter im Algorithmus und schaust dir noch ein Video von einem anderen Dude an und der hat neue Übungen gegen Schulterprobleme und dann machst du die Sachen, die funktionieren irgendwie auch nicht. So, das ist ein ganz, ganz riesengroßes Problem. Und warum das entsteht, das müssen wir auch verstehen. Also wir müssen eben in der Lage sein, Empathie zu zeigen für diese Menschen und die Situation, in der diese Menschen stecken. Und das ist so, du willst dein Problem lösen, du bist konfrontiert mit diesem Informationsüberfluss, mit vielen verschiedenen Meinungen, die du dir irgendwie übers Internet holst. Dann schmeißt du in diesen Topf aus Verwirrung und Überforderung auch noch die Meinungen von Ärzten mit rein, die Nocebos, die Ärzte bei dir platzieren. So, und dann hast du einen ganz, ganz wilden Eintopf und dann kannst du anfangen zu verstehen, warum der Mensch da steht, wo er steht und nicht vorankommt mit seinem Problem. Und das ist verdammt nochmal das Allerwichtigste. Also wirklich das Allerwichtigste. Ich habe mir auch in dem Zug immer wieder gedacht, so müssten wir das nicht viel mehr noch schulen, diesen Prozess. Also eben dieses, bei uns heißt es einfach Anamnesegespräch, aber das ist verdammt nochmal das Allerwichtigste an so einer Session. Mhm. Also, und ich kann nicht sagen, wie viel wichtiger das ist, um diesen Menschen dann weiterzuhelfen, als biomechanisches Wissen, irgendwelche Übungen zu kennen, irgendwelche Hypothesen aufstellen zu können, was denn vielleicht die Ursache des Problems ist und so weiter und so weiter.
Du hast jetzt schon eine Begrifflichkeit genannt, ein Faktor, der natürlich da maßgeblich wichtig ist und das ist ja irgendwie auch so, ja, sollte uns allen klar sein. Du hast von Empathie gesprochen. Welche Faktoren gibt es denn dann noch, die man mitbringen muss oder sollte, damit man den Menschen besser guiden kann?
Ganz viel Neugier und ganz viel halt tatsächlicher, man muss tatsächlich Bock haben, den Menschen weiterzuhelfen, was für mich irgendwie einhergeht mit Neugier. Also man darf da, oder ich bin da auch einfach penetrant und erstmal nervig und frag nach und frag nach und frag nach, weil eben, ich bin neugierig. Ich will wissen, wie ist der Mensch an den Punkt gekommen, wo er jetzt ist, wo er vor mir sitzt, so. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr, sehr neugierig sein. Und sehr, sehr viel nachfragen erstmal, damit wir uns da ein Bild machen können. Mhm. Und es ist auch oft so, weißt du, jemand kommt zu mir, keine Ahnung, man ist irgendwie immer ein bisschen aufgeregt, fühlt sich noch nicht so ganz safe, du bist in einem neuen Gym und so und dann sitzt da so ein Typ vor dir und fragt dich irgendwie aus. Ganz oft ist es so, dass ganz am Ende von dem Gespräch, wenn man mal reingekommen ist und irgendwie vielleicht langsam eine kleine Connection aufgebaut hat zu den Menschen, dass dann richtig interessante Dinge kommen. Zum Beispiel auch so eine weitere ganz, ganz wichtige Frage ist so, also was ist dein Ziel? Haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Und natürlich, wenn jemand irgendwelche Schmerzen hat, dann wird er dir sagen, so ja, keine Schmerzen mehr zu haben. So ja, nee. Also ja, duh. Aber das reicht mir dann nicht. Auch da muss ich nachfragen, so ja, warum? So, was ist denn, von was hält dich das denn ab, dass du gerade Schmerzen hast? So, weil einfach, ja, ich will keine Schmerzen mehr haben, das ist kein sexy Ziel. Die Leute brauchen ein sexy Ziel, wie zum Beispiel so, ja, und eben deswegen muss man nachbohren und halt wie so ein kleines Kind fragen, warum, warum, warum? Dann kommt man irgendwann drauf, so, ja, die Schmerzen halten mich davon ab, die Sache zu machen, die ich gerne mache. So, zum Beispiel mein Sport. Oder früher bin ich super viel laufen gewesen. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil ich mich nicht mehr traue, weil irgendwie immer mein Knie wehtut nach dem Laufen gehen. Deswegen trainiere ich nur noch im Gym so, macht mir eigentlich nicht so viel Spaß wie Laufen, aber keine Ahnung, geht halt nicht mehr und so. Und schon hast du erstens ein spezifisches Ziel, zu dem du hinarbeiten kannst mit dem Menschen. So, das ist für dich als Coach natürlich wichtig, weil du irgendwie einen Guidance hast für deinen Prozess der Trainingsplanung. Also was ist der KPI so? Auf was arbeitest du hin? Und für den Kunden oder Patienten ist es natürlich auch ultra wichtig, weil er irgendwie ein viel konkreteres Ziel hat als dieses abstrakte, ich will keine Schmerzen mehr haben. Weil vielleicht kannst du den Menschen ja auch dazu bringen, dass er zum Beispiel wieder laufen gehen kann regelmäßig und vielleicht hat er trotzdem noch Schmerzen, aber er kann wieder laufen gehen, kann wieder die Sache machen, die er gerne macht, was natürlich langfristig wahrscheinlich sehr, sehr positiv sich auswirken wird auf diesen Menschen und auch auf seine Schmerzproblematik zum Beispiel. Mhm. Und so weiter und so weiter.
Okay, dann haben wir jetzt mal Empathie. Wir haben Neugier / Interesse am Gegenüber. Davon sprechen wir immer viel. Was braucht es denn noch?
Auf Seiten vom Kunden jetzt?
Nein, vom Coach erstmal. Oder von dem, der quasi im Driver's Seat den Leadership mitbringt. Oh, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, Leadership, es braucht, meiner Meinung nach braucht es ganz, ganz viel Selbstbewusstsein und Sicherheit, die wir ausstrahlen, was Hand in Hand geht und dann auch irgendwie bedeutet, dass du ein Leader bist in dieser Situation. Und auch das ist, glaube ich, ein großes Problem heutzutage, dass man sich natürlich irgendwie nicht festlegen will auf irgendwas. Du willst dem Menschen ja auch keine Versprechen geben, die du nicht einhalten kannst. Das ist auch klar. Also ich stelle mich da natürlich auch nicht hin und sage so, naja, klar, nach der Session heute wirst du alle deine Probleme los sein. Aber so der generelle Vibe muss immer sein, so hey, du beziehungsweise wir kriegen das hin. Mhm. Weil das ist was diese Leute meistens nicht hören. Das kriegen sie nicht zu hören von Ärzten.
Was so verrückt ist.
Was crazy ist. Mhm. Und eben teilweise dann auch nicht von Physios, da wird dann irgendwie rumgedoktert und dann kommst du aus der Session raus und die Message, die bei dir irgendwie hängen geblieben ist so, ah ja, mein Becken ist schief. Das ist dann so das Ergebnis. Und nicht irgendwie, hey, du kriegst es wieder hin. Und zwar so, so und so. Also, dass du quasi auch einen längerfristigen Plan an die Hand bekommst. Oder auch erstmal, also nicht gar nicht erstmal den konkreten Plan, sondern dass du erstmal den groben Plan skizziert bekommen hast. Wie läuft ein guter Reha-Prozess ab? Haben die Leute nie gehört, was auch wieder crazy ist. Mhm. So, weißt du, die meisten Leute gehen ja nicht bei mir raus und haben dann eben einen physischen Plan über ihr nächstes Jahr, aber die haben einen Plan im Kopf, was sie machen müssen, damit sie selber ihre Probleme lösen können. Und ich drift schon wieder weg.
Nein, ist gut.
Aber wieder zurück zum Selbstbewusstsein und zur Sicherheit. Das muss uns so klar sein. Und ich glaube, wir sind ja auch, davon reden wir immer wieder so, hier, man weiß, dass man nicht weiß und so und alles ist so komplex, wir können uns irgendwie nie sicher sein, gerade wenn es um Schmerzen geht. Schmerzen sind super komplex, biopsychosozial, boah, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich die Lösung finde, aber ich weiß, dass ich dem Menschen einen guten Prozess an die Hand geben kann und dass dieser Prozess seine Probleme auf jeden Fall besser machen wird. Mhm. Der wird die vielleicht nicht komplett lösen. So. Und das ist, glaube ich, was da schrecken ganz, ganz viele, gerade so junge Coaches und Therapeuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, vor zurück. Einfach Sicherheit auszustrahlen, weil sie selber sich natürlich in einem sehr unsicheren Feld befinden. So. Aber das ist egal, Mann. Da musst du deine Unsicherheiten zurückstellen. Und zwar nicht im Sinne von, dass du die ignorierst und in Hybris verfällst. So. Da gibt es nämlich auch Kandidaten, die das tun. Sondern, dass du das einfach nicht proaktiv kommunizierst an den Menschen. Das ist wichtig. So. Dir muss bewusst sein, dass du vielleicht selber einfach keine Ahnung hast, wie irgendwas funktioniert. Aber wenn du das weitergibst an deinen Kunden oder Patienten, dann machst du einen Riesenfehler.
Ja, und ich glaube, man kann das ja auch sehr positiv und auch sehr fast humoristisch
absolut
erklären.
Also, das ist übrigens auch noch, sorry, dass ich dich gleich wieder unterbreche. Shoot. Das ist auch, finde ich, ein sau wichtiges Element. Also was für ein Vibe kreierst du in so einem Gespräch? Mhm. Ich versuche so schnell wie möglich einen dummen Witz zu machen, um einfach so die Stimmung eben, den ganzen Vibe in eine positive Richtung zu lenken. Das ist ultra wichtig, weil auch das kennen die Menschen nicht, wenn die zu irgendwelchen Profis gehen mit ihrem Problem. Die kennen kein lockeres Setting. Mhm. Die kennen ein Arzt-Setting, was alles andere als locker ist. Mhm. So, ich habe das ja jetzt auch eben letztes Jahr endlich selber mal erlebt, dass ich auch aus eigener Erfahrung da sprechen kann und so. Da gehst du nicht mit einem positiven Vibe raus. weil es keinen positiven Vibe gab in diesem Raum. So, wie willst du dann einen positiven Vibe aus diesem Raum mitnehmen und mit nach Hause nehmen? Geht gar nicht. Also das ist auch eine Aufgabe, die uns irgendwie klar sein muss, dass wir nicht so technische, künstlich professionalisierte Menschen sind, die halt nicht mit Menschen auf einer normalen Ebene kommunizieren und interagieren.
Mhm.
Okay.
Wie kriegen wir das hin? Also ich halte jetzt mal fest, wir brauchen auf jeden Fall Empathie und es ist ja irgendwie so ein, es ist ja ein Sammelbegriff für so viel eigentlich. Du kannst darunter, kannst du ja auch Neugier und Interesse kannst du auch subsumieren, weil du kannst nur empathisch sein, wenn du dich tatsächlich authentisch interessierst für dein Gegenüber, für deinen Patienten, für deine Kundin. Wir haben gesagt, man braucht einen gewissen Leadership. Das würde ich eigentlich schon nochmal gern nochmal genauer definieren, beziehungsweise so ein bisschen auseinandernehmen und mir Gedanken darüber machen, was heißt denn das überhaupt? So, ich meine, du hast es schon angedeutet. Was braucht es noch? Oder kann man auch unter Leadership so viel subsumieren, dass man davon ableitbar eigentlich alle weiteren Attribute mitbringt?
Ich glaube, das fasst schon sehr, sehr viel zusammen, ja.
Mhm. Okay. Sehe ich auch so. Dann sollte man da trotzdem, finde ich, nochmal ein bisschen mehr reingehen. Ist es so, ich frage mich immer wieder, wenn ich jetzt mit, also vor allem so B2B Leute begleite, frage ich mich echt immer wieder, was ist deine erste Motivation gewesen, einen Heilberuf überhaupt wahrzunehmen? Das ist eine Frage, die ich stelle. Immer wieder. So. Und wenn man jetzt kurz nochmal den Diskurs zu den Ärzten macht, ja, also die müssen ja sogar einen Eid schwören. Und dann sind sie aber in so einem kapitalistischen System gefangen, dass es wahrscheinlich oft, und natürlich nicht allen, aber du hast ja vorhin schon gesagt, so, ja, wo sind die Guten oder so? Was hast du
ja,
gesagt?
Wo sind sie denn?
Ja, es ist schon.
Gut, es ist natürlich auch so, die Geschichten von den Guten hörst du nicht, weil die landen natürlich nicht bei mir. Also von daher bin ich natürlich biased.
Das würde ich gar nicht sagen.
Es gibt so einen Selection-Bias. Zu mir kommen natürlich nur Leute, die irgendwie schlechte Erfahrungen mit Ärzten eigentlich gemacht haben. Das ist schon auch irgendwie klar.
Also ich würde mal sagen, nein. Also zu mir kommen Leute, die von guten Ärzten geschickt werden, weil der gute Arzt eben genau, also das war schon vor 20 Jahren so, Shoutout Markus, Dr. Heinbrock, der vor 20 Jahren schon genau auch den Satz gesagt hat, jetzt gehst mal zum Andi, der zeigt dir, wie du dich besser bewegst. Also es gibt's schon, ja.
Ja.
Aber wenn ich mir, und true, das ist natürlich auch abhängig vom Setting, also wenn wir jetzt quasi, jetzt war ich ja auch ein paar Mal eben wieder bei Ärzten und war in einem Klinik-Setting. Ein Klinik-Setting ist natürlich nochmal was anderes als zum Beispiel ein niedergelassener Arzt, logischerweise. Da muss man natürlich schon differenzieren. Oder hey, Shoutout Flo Pfab. Das ist für mich ein, das habe ich ja schon so oft erzählt im Podcast, glaube ich auch. Das ist der Arzt, wie ich ihn quasi im Duden aufschlagen möchte und die Attribute eines guten Arztes lese, da ist dann neben das Bild vom Flo Pfab.
Das heißt, eine gute Qualität jetzt für einen Arzt ist Bescheidenheit, dass die sich nicht selbst so wichtig nehmen, dass sie denken, so, ich bin der Einzige, der das Problem von diesem Patienten lösen kann, sondern die wissen so, hey, so, ich kann dem vielleicht auch irgendwie weiterhelfen, aber es gibt da Leute, die können diesen Menschen wahrscheinlich viel besser weiterhelfen und das ist halt einfach so ein Fitnesstrainer.
Mhm.
Ja, also es ist natürlich auch viel, viel Ego, was da, glaube ich, vielen Ärzten im Weg steht.
Ja, das ist natürlich klar. Ich würde jetzt gar nicht auf diese Komponente eingehen, sondern eher auf die, also
haben wir genug Ärzte gebasht schon? Ja, das machen wir bestimmt noch ein paar Mal in der Folge.
Wenn ich jetzt nochmal auf den Professor Florian Pfab komme, als Beispiel, also gibt es wahrscheinlich viele, fill in the blank, also ihr kennt wahrscheinlich auch eben halt sehr, sehr positive Beispiele, dann ist das einfach ein Mensch, da komme ich hin und ich weiß schon, dass wenn ich da rausgehe, dass ich geheilt bin. Und geheilt jetzt wirklich in großen Anführungsstrichen. Aber der hat kein einziges Nocebo ausgesprochen, niemals im Leben, sondern ganz im Gegenteil. Also wir haben nie per se über die Begrifflichkeit Selbstorganisation gesprochen. Aber er hat mich immer dazu ermächtigt, darauf zu vertrauen, was mein System schon mit mir anstellen wird. Und ich meine, Leute, um das geht's halt am Ende des Tages.
Selbstorganisation im Sinne von Selbstheilung.
Genau.
Das ist ja auch sowas, was man vielen Leuten erklären kann, vielleicht sollte.
Absolut. Muss, meiner Meinung nach.
Wie das eben funktioniert, weil Leute haben ein, die haben, jeder hat irgendein Modell, irgendeine Vorstellung im Kopf, wie sein eigener Körper funktioniert. Und weil die meisten Leute sich damit halt jetzt nicht in der Tiefe beschäftigen und nichts über komplexe dynamische Systeme und biopsychosoziales Modell und whatever wissen, haben sie halt das Bild im Kopf, dass sie einen Bewegungsapparat haben. So. Weißt du? Das heißt, sie haben halt die Vorstellung, dass ihr Körper eine Maschine ist. Und wenn du diese Vorstellung hast, dann gehen damit viele Dinge einher. Wie zum Beispiel so, ja, mir tut da was weh, das heißt, da ist irgendwas kaputt. Und wie das halt bei einer Maschine so ist, ja, das ist dann halt kaputt. Außer man wechselt das Teil aus. So. Und vergessen, dass ihr Körper, ihr System halt unfassbar krasse Selbstheilungskräfte besitzt, die man nur, in Anführungszeichen, triggern muss. Und dass so halt Dinge auch wieder besser werden. Dieses Urvertrauen, das ist natürlich auch was ich immer versuche zu vermitteln.
Und das ist das, darauf wollte ich ja noch hinaus. Also die Edukation genau in so einem Bereich. Also ich spreche ja wie immer, du kannst ja schon gar nicht mehr hören und so weiter, von den drei Selbst, also Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und davon ableitbar für mich als Summe Selbstverantwortung. Und das ist was, das ist unser Job. Und ob man diese Begrifflichkeiten per se benutzt, in der Kommunikation mit Dritten, es sei einmal dahingestellt. Aber das muss man inbrünstig erstmal für sich selber mitbringen und auch mit dieser Superpower arbeiten, meiner Meinung nach, und eben auch den Leuten, mit denen man arbeitet, mitgeben. Und eine weitere Frage, die ich gerade im B2B-Bereich stelle, also erstmal erfrage ich die Motivation, warum Leute initial überhaupt in so eine Richtung gegangen sind.
Was sind denn da eigentlich so die typischen Antworten, wenn du das immer fragst? Und bist du zufrieden mit denen?
Ja, natürlich bin ich nicht zufrieden mit denen. Ja, genau. Viele Antworten sind so, ja, Mai, weiß auch nicht, habe ich halt gemacht. So, ganz klassische Antwort. So. Ich habe die und die Ausbildung gemacht und das hat mir nicht getaugt. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, eigentlich mag ich mit Menschen arbeiten. Dann habe ich das gemacht. Dann halt gerade bei uns im Bereich, naja, ich habe immer schon selber Sport gemacht und dann habe ich mir gedacht, mal werde ich halt Trainer oder Trainerin. So, auch wirklich eine klassische Antwort, die mich krass abfuckt. Weil nur, weil man quasi selbst sportbegeistert ist oder halt sogar gut im Sport war, heißt es nicht, dass man auch ein guter Coach ist. Weil es impliziert nicht, dass du auch Bock hast auf andere Menschen. Oft ja überhaupt gar nicht. Ja, also sehr oft. Und dann kriege ich da mitunter tatsächlich schon auch gute Antworten. Also Antworten, die sich am Anfang irgendwie so ein bisschen auswendig gelernt anhören, aber dann doch nach tieferem Nachfragen sich dann doch als tatsächlich authentisch ergeben.
Ist es da nicht das Gleiche wie das, was ich vorhin gesagt habe?
Absolut.
So, dass man halt nochmal warum fragen muss und nochmal warum. Mhm. Weil so eine klassische Antwort ist ja wahrscheinlich auch so, ja, ich will Leuten helfen. Mhm.
Genau.
Das ist dann eben so eine auswendig gelernte Antwort, die, weil man will ja natürlich auch immer gut dastehen und so, und das ist natürlich irgendwie eine gute Antwort quasi.
Ja, das ist ja auch ehrenhaft und so.
Weil sie zeigt, wie ehrenhaft, moralisch gut und altruistisch man ist und so. Mhm. Aber da muss man natürlich dann irgendwie nochmal warum fragen.
Mhm. Bei mir ist es ja oft so, dass ich, wenn es dann darum geht, dass ich so in diese Leadership-Kerbe schlage und da so reinbohre, den Finger da in die Wunde lege und den Leadership und das Leadership-Potenzial von den Leuten wirklich mal debattiere, dass es da oft so ist, dass ich natürlich dann auch viel über Selbstorganisation spreche und die Superpower, die wir alle mitbringen und die Frage, wie wir diese Superpower wirklich auch transportieren, also jetzt wieder im B2B-Bereich. Wenn quasi andere Coaches oder Therapeutinnen zu mir kommen und eben die Frage stellen, ja, wie mache ich das denn überhaupt und so weiter, dann frage ich erstmal, ja, hast du das für dich als Superpower überhaupt in dein Leben embraced? So. Und wenn dann klar wird, dass sie das noch nicht haben, dann frage ich eher, warum und wie handicapst du im Moment noch die Möglichkeit, der Selbstorganisation.
Da fällt mir auch so ein bisschen ein, dass halt fragile Therapeuten fragile Patienten hervorbringen oder fragile Coaches, fragile Coaches. Und damit meine ich nicht nur, aber auch körperlich fragil, aber in erster Linie mal halt fragil im Denken und im Sein. Also im Sinne von, wer bist du eigentlich? Mhm. Wie fragil ist dein Selbstbild? Mhm. Und dann auch dein Selbstwert. Das kann man dann wieder ableiten zu Selbstbewusstsein, Leadership-Potenzial. Was für eine Energie empfängt dein Gegenüber von dir? Ist es eine Hell yeah, we can do this Energie? Oder ist es eine, weiß ich auch nicht, ey, was da los ist mit dir und ob ich dir da helfen kann? Energie. Mhm. Ja, das ist so fucking wichtig, Mann. Und ich glaube, dass auf diese ganzen Faktoren, diese ganzen philosophischen MTMT-Gelaber-Faktoren, die wir jetzt gerade hier so anführen, man muss sich das verdammt nochmal klar machen, dass das die bestimmenden Faktoren sind, ob du erfolgreich bist, langfristig in der Arbeit mit Menschen und dann auch irgendwie halt zufrieden bist mit dem, was du machst.
Mhm. Ich glaube, wir müssen auch aufhören, so immer davon MTMT, philosophischen Gelaberfaktoren zu sprechen, sondern das sind die Faktoren. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist so.
So.
Die sind halt nicht so greifbar wie, mach diese Übung oder ein technisches Verständnis für funktionelle Anatomie und so weiter. Aber ich meine, deswegen reden wir auch immer und immer wieder drüber. Weil es halt einfach so verdammt nochmal einfach so ist. So, und ich kann es bestätigen und es ist ja nichts, was wir uns irgendwie aus den Fingern saugen, sondern es zeigt einfach die Erfahrung. Und zwar jedes einzelne Mal, wenn ich so eine Session habe. Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, ich hatte ja einen ganz konkreten Case, über den ich dann gestern mit dem Javan geredet habe. Kumpel von mir, war bei Ärzten, hat sich ein bisschen an der Schulter verletzt, todesverunsichert, traut sich gar nicht mehr ins Gym zu gehen, weil er Angst hat, Sachen falsch zu machen. Ärztin hat gesagt, er soll sich operieren lassen, er will sich nicht operieren lassen. Und wirklich so dieses, hey, du brauchst einfach nur ein gutes Training, was du konstant durchziehst und einen Plan, den ich dir gebe. Mhm. So, das hat zu, und das hat er mir auch gesagt. So, das hat er mir ganz konkret gesagt. So, hey, danke dafür, dass du mir einfach Hoffnung gibst in diesem Prozess. So, also der ist fast emotional geworden.
Na klar.
Nicht weil ich ihm gesagt habe, so, boah, ja, ist ja ganz klar, dein Schulterproblem kommt daher, dass du einfach zu schlechte Posterior Expansion hast, musst einfach diese Atemdrills machen und dann wird wieder alles gut. Nein, sondern weil ich diesen generellen Vibe eben vermittelt habe. Und auch dieses Erlebnis hat ja bei mir auch ein bisschen gedauert, bis es mal Klick gemacht habe und ich irgendwie gemerkt habe, ach, das ist meine Aufgabe. Mhm. Das hier ist meine Aufgabe, meine eigentliche. Und wie ich dann den Trainingsplan ausmal, also was ich dann da für Übungen reinpacke und so, das ist nicht unwichtig, alles andere als das.
Klar nicht.
Aber es ist sekundär.
Ich meine, darüber sprechen wir auch so oft und das alle, die jetzt zuhören, das kennt ihr ja selber auch. Es gibt ja so viele Beispiele, wo Freunde, Bekannte, Patienten, Kunden bei einem Anruf und sagen, hey, scheiße, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe gerade meinen MRT-Befund und der Radiologe sagt, ich habe das und das und das und er würde mir zu dem und dem raten und so weiter. Die Leute sind zutiefst bestürzt, eben denken halt, die Welt geht unter. Und sagt man telefoniert mit denen und vielleicht 10 Minuten, ja, geht dann nochmal darauf ein, dass die Person loswerden darf, was sie loswerden will. So, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, jetzt okay, jetzt halt mal einen Rand, ich weiß, wie es geht, so, du musst mir gar nicht mehr erzählen. Sondern dass man wirklich die Leute auch ihr Problem adressieren lässt und ihren Kummer damit einhergehen und so weiter. Und dann sagt man, hey, ich schaue mir das gerne an und so weiter, aber jetzt atme mal aus und so weiter. Ich weiß auf alle Fälle, dass wir es hinbekommen werden. Wie auch immer das ausschaut. So, das ist genau, was du gerade erklärst. Das ist einfach, das ist unser fucking Job. Und danach ist es ja einfach so, die Leute kriegen Guidance, sie werden geholfen und sie kriegen einfach wirklich einfach das Augenmerk, wie heißt es? Die Widmung. Was will ich denn sagen? Welches Wort? Man kümmert sich um sie. So, das will ich sagen. Man hört ihnen zu und das ist einfach das, was wir machen müssen. Aber dann lässt man sie nicht im Regen stehen, sondern dann gibt man Handlungsanweisungen. In das, welche Richtung auch immer.
Das ist auch so ein Ding, es klingt vielleicht kitschig, aber oft ist es ja so, auch in diesem Prozess, so im Sinne von, ich habe schon alles probiert, ich war schon bei allen Leuten, dass man dann oft der Erste ist, der diesen Menschen tatsächlich zuhört. Auch weil man die Zeit dazu aufbringt und hat, sind wir wieder bei Ärzten, die halt sehr, sehr wenig Zeit haben. Also die haben einfach nicht die Zeit, den Leuten wirklich zuzuhören, weil dafür reichen halt 5 Minuten nicht. Ja. Auch eben Teil dieses monumental wichtigen Eingangsgesprächs der Anamnese ist eben nicht nur Fragen stellen, sondern halt actually zuhören. Mhm. Im Idealfall erzählen die Leute ja auch einfach. Ist übrigens auch so, also natürlich könnte man da jetzt ganz konkret sagen, so ja, ich stelle die und die und die Fragen und ich habe auch so ein paar Standardfragen, die ich immer stelle. Aber
wie bist du da zum Beispiel?
Wie bist du da? Nein. Aber meistens setze ich mich einfach hin und sage so, so, ja, dann erzähl mal, was bringt dich denn zu mir? Und je nachdem, wer da jetzt vor mir sitzt, das reicht manchmal schon, um einfach, dann lehne ich mich zurück und die Leute erzählen einfach mal 20 Minuten, was halt so abgeht. Mhm. So, das passiert natürlich nicht mit jedem. Wenn Leute da sehr, sehr verunsichert sind, dann muss ich da ein bisschen mehr nachhelfen, ein bisschen mehr Fragen stellen. Aber das reicht manchmal schon und dann sprudelt es auf einmal raus aus diesem Menschen, weil er endlich mal jemanden seine Gedanken und Erfahrungen und Gefühle schildern kann. So.
Ich habe
diesen Raum muss man halt kreieren.
Ja, ich habe mich ja jetzt die ganze Zeit zurückgehalten und so weiter, aber eigentlich muss ich mich schon auch noch ein bisschen mehr aufregen, glaube ich.
Reg dich jetzt mal.
Also nicht aufregen, aber dann vielleicht dann doch aufregen über die Haltung, die wir mitbringen. Oder eben auch nicht. Und oft eben auch nicht. Also gerade mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich meine, auch darüber haben wir natürlich immer und immer wieder gesprochen, aber wenn wir mit Menschen arbeiten, dann sind wir in einer Rolle des Leaderships. Und wenn wir den nicht aufbringen können, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann können wir nicht den Job machen, den wir machen könnten. Und das muss uns klar sein. Und jetzt habe ich es eh schon wieder milder ausgedrückt, als ich es eigentlich sagen wollte. Das ist echt so ein verdammt wichtiges Thema. Und das differenziert, weil du hast vorhin davon gesprochen, man sollte auch nicht in Hybris verfallen. Für viele, mit denen ich arbeite, würde ich mir wünschen, dass sie viel mehr in eine Hybris verfallen würden. Weil es einfach verdammt nochmal so wichtig ist, dass wir müssen selbst überzeugt auftreten. Wie können wir denn sonst Leute dahin guiden, dass sie das auch für sich selbst in ihr Leben holen? Und das ist unser Job.
Was mir da so einfällt dazu, ist so, es gibt ja Leute, die sich halt auch irgendwie gut inszenieren können auf den sozialen Medien, zum Beispiel gewisse Physiotherapeuten. Und die erzählen dann immer wieder auch in ihren Podcasts oder auf Instagram so, ja, da war der und der, der hatte das und das Problem, nach einer Behandlung war das weg. So, und das ist so, weißt du, so werden die natürlich, wenn die das lang genug machen und wenn sie auch was drauf haben, weil diese Leute haben ja meistens auch tatsächlich einfach was auf dem Kasten, stellen sich eben so als eine Autorität dar. Und das wird teilweise zu Recht natürlich dann kritisiert, aber man sollte nicht die positiven Aspekte davon vergessen, dass halt auch ein Patient einfach so der scheint irgendwie richtig besonders gut zu sein. Wenn Leute mit so einer Erwartung zu dir kommen, naja, dann tritt vielleicht das ein, was du vorhin gesagt hast, dass du dich einfach schon besser fühlst, schon wenn du den Termin ausmachst.
Absolut.
Weil du so das Gefühl hast, so, boah ja, ich habe jetzt endlich den, in riesen Anführungszeichen, den Wunderheiler gefunden, habe bei dem eine Session ergattert, so, der wird mir auf jeden Fall helfen. So, wir wissen doch, wenn Leute Schmerzen haben, wie unfassbar wichtig die Psyche ist und das halt eine gewisse Erwartung schon oft zur Heilung beitragen kann. Also eben, man kann diese Leute kritisieren, auch zu Recht, aber man sollte nicht vergessen, dass sie halt auch was richtig machen. Und was sie richtig machen, ist eben diese Hybris, diese Autorität, diese Sicherheit, dieses ich kann das einfach ausstrahlen und zwar 24/7.
Ja, absolut.
Auch so, weißt du, so Müller-Wohlfahrt ist für mich da auch so ein Beispiel. Mhm. So. Keine Ahnung, ob der wirklich die magischen Hände hat und die magischen Behandlungsmöglichkeiten, aber der Dude hat einen Ruf und hat einen Nimbus sich aufgebaut, dass Athleten aus aller Welt zu dem kommen und die gehen da wahrscheinlich auch rein und der könnte vielleicht sogar nur eine Placebo-Behandlung machen und den Leuten wird es besser gehen, mhm, weil sie waren beim fucking Müller-Wohlfahrt.
Und ich möchte nochmal herausstellen, gerade was du sagst, also so zusammengefasst, für mich, und das ist jetzt wieder nur meine unwichtige, subjektive Meinung, dieser Faktor, den du gerade beschreibst, der wird ja von Dritten als so despektierlich abgetan, weil sie ihn selbst wahrscheinlich nicht haben.
Ganz genau.
Und das ist genau das Problem, weil natürlich können wir davon ausgehen, dass der biologische Impact, den dieser vermeintliche Wunderheiler in einer Behandlung setzt und Shoutout Thomas, also wenn du es hörst, du weißt genau, wovon wir gerade sprechen und so weiter, fill in the blank und setzt den anderen Namen ein, das ist ja vollkommen irrelevant. Aber der Thomas hat einfach so viele Möglichkeiten, nicht nur einfach ein guter Physiotherapeut zu sein, im Sinne von, ich kann manualtherapeutisch sehr, sehr gute Anwendungen, sondern er verkörpert eben auch genau das. Du kommst zu mir und dann wirst du definitiv besser rausgehen oder sogar geheilt. Und das ist ja das, wo Leute angefeindet werden dann im Internet und so weiter, vermeintlich halt von Leuten, die diesen Faktor eben nicht mitbringen. Und da wäre für mich dann eben der Ansatzpunkt, warum bringst du den nicht mit? Das ist die große Frage. Weil das gehört genauso zu deinem Skillset wie, keine Ahnung, ich war aber in der Prüfung viel besser als der, also ich kann es auch besser, sowas zum Beispiel. Come on, Leute, wirklich.
Ein weiterer Punkt, der mir da auch noch einfällt, ist es natürlich auch wieder gerade jüngere Trainertherapeuten, die noch nicht so erfahren sind, die hören dann solche Stories und sind so, boah krass, der und der, der hat nur diese eine Übung gemacht oder diese eine Anwendung und hat das Problem von den Menschen gelöst. Ich kann das ja gar nicht. Vielleicht werde ich das nie können. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mhm. Und dadurch werden sie noch unsicherer in dem, was sie machen. Das ist natürlich auch ein Fakt, der da ist, dass man dann irgendwie denkt, boah, ich kann nichts. Und dann hat man irgendwie Imposter-Syndrom. Aber da muss uns halt allen klar sein, Leute, es gibt da draußen keinen Wundertherapeuten, der jedes Problem mit einer Behandlung löst. Das muss euch doch verdammt nochmal klar sein, wenn ihr euch mit der Thematik beschäftigt. So, aber darum geht's eigentlich auch nicht. Mhm. Also das ist so dieses, legt euer fucking Imposter-Syndrom ab, arbeitet mit dem Skillset, was ihr habt, und arbeitet vor allem mit dem Menschen, der euch gegenüber sitzt, wo wir dann wieder irgendwie beim Anfang von dem Gespräch sind, von wegen musst du erstmal den Menschen verstehen, und zwar wirklich verstehen, der vor dir sitzt. Das ist gut, dass wir darüber sprechen, weil das sind so Themen, die mich dann doch schon seit längerem aufregen. Also wie eben dann wieder umgegangen wird mit jetzt zum Beispiel einem Thomas und so weiter. So ja, und dann kommen die ganzen Science-Pimmler und sagen, ja, das ist aber alles nicht evidenzbasiert so und bla. So, ja, okay, ja, stimmt, aber wer hilft seinen Patienten denn effektiv weiter, mhm, und löst Probleme.
Ja.
Darum geht's, Leute. Es geht nicht darum, Recht zu haben. So, it's not about being right. It's about fucking doing the right thing. Wie geht der Spruch eigentlich?
Ist doch auch wurscht. Alle haben verstanden, was
du sagst. I don't wanna be right, I wanna get it right. So heißt der Spruch nämlich.
Ja.
Und das ist ein unfassbar wichtiger Spruch in dem heutigen Klima, der Informationsüberfluss, evidenzbasierten, alles muss irgendwie begründet sein, Welt. So, ja, das ist alles irgendwie auch richtig und auch irgendwie wichtig, aber am Ende ist das Wichtigste, dass wir den Leuten weiterhelfen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
Also ich würde gerne nochmal zusammenfassen, weil wir haben ja heute früh auch kurz darüber gesprochen, wo die Schnittmengen sind in der Arbeit mit B2C und B2B, so mehr oder weniger. Und ich komme jetzt wieder auf die drei selbst, auch wenn es dich nervt. Also
übrigens dieses B2C und B2B, von dem der Andi immer redet, also B2C, quasi meine Perspektive ist die direkte Arbeit mit dem Patienten oder Kunden und Andis Perspektive ist eher die Arbeit mit dem Coach oder Therapeuten.
Genau.
Also er coacht quasi den Coach, ich coach den Endverbraucher.
Und für beide Zielgruppen, weil beides sind Menschen, gelten natürlich die gleichen Dinge, logischerweise. Also wenn ich jetzt quasi in deiner Situation bin und mit einem Menschen nicht das Gespräch in diese Richtung führe, dass diese Superpower-Selbstorganisation jedem zur Verfügung steht, beziehungsweise unweigerlich halt da ist. Ja, man muss sie nur zulassen und darf sie nicht behindern. Und alles, was damit einhergeht, also der Leadership, den man an den Tag legen muss, dann kann ich kein guter Coach oder Therapeut sein. Und genauso muss ich das natürlich auch vermitteln können als Therapeut, indem ich das selber natürlich für mich auch embrace als allererstes. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Und das ist für mich so das Fundament von jeglicher Arbeit als Dienstleister. Ein ganz wichtiger Punkt, das hast du vorhin so in der Facette angesprochen, das ist gerade so ganz tagesaktuell bei mir auch. Ein kurzer Exkurs zu MTMT Delta. Leute, wenn ihr da noch nicht drin seid, dann seid ihr selber schuld. Weil auf MTMT Delta werdet ihr einfach halt von der Pike auf ganz, ganz Handlungsanweisungen bekommen von MTMT. Und in dem Zuge gibt es jetzt nämlich bald auch eine neue Serie, so ein bisschen, ich hoffe, dass es eine Serie wird. Und zwar werde ich den Chefconcierge vom Bayerischen Hof einladen, hier aus München, Fünf-Sterne-Hotel, der letztendlich auch in diesem Inner Circle der goldenen Schlüssel ist. Warum ich den einlade, ist, weil ich einfach Unreasonable Hospitality von ihm erklärt bekommen möchte. Da geht es mir um Kommunikation. Du hast vorhin so ein bisschen Kommunikation angeschnitten. Ich war gestern beim Zahnarzt und die Kollegin, Assistentin, wie auch immer er sie dann genannt hat, meines Zahnarztes hat mich so gut durch die Behandlung geführt, dass ich zu jedem Zeitpunkt wusste, was jetzt auf mich zukommt. Und zwar, wie lange es noch dauert, was jetzt passieren kann und so weiter und so fort. Und das ist genau unser Job. Egal in welcher Dienstleistung wir sind, aber als Dienstleister müssen wir so gut kommunizieren, dass alle Steps auf dem Weg erklärt werden. Dass unser Gegenüber zu jedem Zeitpunkt weiß, was passiert jetzt. Und was wird auch von mir verlangt. So, dass ich nicht da sitze und so, hey, was passiert denn überhaupt und so weiter. Kommunikation ist das A und O. Also kurz.
Ja, ich habe gerade so krass genickt, dass mir fast schwindelig geworden ist, weil das bringt so krass auf den Punkt. Also so ja. Dieses, das ist so das perfekte Beispiel für das, was auch unsere Aufgabe ist. In einem Reha-Prozess, Leute durch diesen Prozess zu guiden, ihnen zu erklären, so und so funktioniert das. Und zwar eben in deinem Fall durch die Behandlung, so auch mit so und so lang dauert es. In unserem Fall durch den Reha-Prozess, der natürlich mehrere Monate wahrscheinlich meistens dauern wird. Aber dass Leute halt aus der ersten Session rausgehen und wissen, ah okay, das ist der Plan.
Genau das. Ganz kurz, lass uns da kurz nochmal das festhalten, da gehen wir gleich nochmal hin. Also Leute, geht auf MTMT Delta.
Join the Delta Force.
Der Tobias Lindner eben, den ich gerade beschrieben habe, der kommt nächste Woche. Das heißt, das Delta-Video wird irgendwann mal im Februar wahrscheinlich ausgespielt. Das solltet ihr euch anschauen. Das wird bestimmt ein lustiges Q&A. Das
wahrscheinlich Anfang März.
Anfang März vielleicht, alles klar. Wenn schon so viel
Weil wir droppen ja den neuen Delta-Content immer Anfang des Monats.
In Schlange also. Steht. Okay, da freue ich mich schon krass drauf. Also vielleicht, ich hoffe, dass wir den auch mal aufs Podcast bekommen. So, ich meine.
Was hast du mit goldener Schlüssel?
Die goldenen Schlüssel.
Was sind die fucking goldenen Schlüssel?
Ledor,
das klingt wie irgendwas von Harry Potter.
Le Clé d'Or. Das ist so, da kommt es her. Das ist, im weitesten Sinne ist es so ein, wie ein Rotaria-Club für Hotel-Concierges.
Was ist ein Rotaria-Club? Ist so sowas wie in John Wick oder was?
Das ist ein Geheim.
Kriegen die dann so einen goldenen Schlüssel und können dann im Hotel einchecken?
Ganz genau so ist es. 100%.
Das dachte ich mir schon. Dass also, der zu irgendeiner Secret Society dann gehört.
Und die ist weltweit, wie die Freimaurer.
Also so wie halt das John Wick Hotel mit okay.
Genau. Also nein, aber es macht es noch spannender, dass ihr auf alle Fälle alle zu MTMT Delta geht. Ja.
John Wick auf MTMT Delta. Ab März online.
Ja. Nein, aber Le Clé d'Or, also nur nochmal, um den Exkurs zu beenden. Das ist eben ein Zusammenschluss von Hotel-Concierges weltweit tatsächlich, also einfach in der gehobenen Hotellerie, die letztendlich ein ganz, ganz intimes Netzwerk pflegen. Und da kann zum Beispiel einfach der Concierge, also der Tobi jetzt hier in München, irgendwo zum Beispiel in London anrufen und seinen, was wollte ich sagen, den anderen goldenen Schlüssel in London anrufen und sagen, hey, ein Stammgast von uns kommt jetzt demnächst nach London und ich würde ihm gern das und das und das zur Verfügung stellen. Und dann organisiert der Concierge aus London vielleicht Karten für den FC London, weil der so ein großer Fußballfan ist. Und dann liegen die Karten vom FC London halt einfach so als Dankeschön mit Widmung auf dem Hotelbett.
Sick.
Also die haben extrem viel Einfluss und extrem viele Möglichkeiten. Und um das geht es aber eigentlich per se gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, wie man knifflige Sachen regelt auch. Wie ist die interne Weiterbildung in so einem Hotel? Wie ist Kommunikation in so einem Hotel? Ich war vor kurzem dort und habe einen Onboarding-Prozess von einer neuen Mitarbeitenden dort mitbekommen dürfen. Und habe da Mäuschen gespielt in diesem Onboarding-Prozess. Und das ist natürlich super interessant für mich. So, also was kann ich mir da abschauen für MTMT etc. etc. Genau, der wird kommen. Jetzt wollte ich nochmal auf Kommunikation und diese einzelnen Steps gehen. Weil das ist ja auch sowas, was einfach prinzipiell fehlt. Und wie intensiv machen wir das? Also so, das ist total wichtig, dass die Leute wirklich einfach so wissen, so ein bisschen so einen Ausblick für die Zukunft auch bekommen. Und ich war halt, also ich war sicherlich eher Hybris geschwängert in meinem Coach-Dasein, aber ich habe den Leuten einfach immer einen positiven Ausblick gegeben. Ich habe immer gesagt, so hey, wir machen das jetzt so und so lang und dann bin ich persönlich davon überzeugt, dass Punkt, Punkt, Punkt.
Ganz so. Genau. Und wenn du das nicht sagen kannst, wenn du das nicht sagen kannst und auch meinst, dann ist es ein Problem. Wenn du nicht dich hinstellen kannst und sagen kannst, ich bin davon überzeugt, dass es dir deutlich besser gehen wird, wenn du diesen, wenn wir diesen Prozess hier durchziehen. Mhm. Nee, du musst ihn durchziehen. Aber ja, ich helfe dir dabei.
Ja, und genau das ist es ja auch. Noch ein wichtiger Aspekt, der auch immer wieder aufkommt. Wir machen es zusammen, aber natürlich musst du es selber machen. Aber du kommst ja zu mir. Das ist das blöde Beispiel, was ich immer sage. Du gehst auch nicht auf den Golfplatz und spielst Golf. Also erstens geht's nicht, weil du brauchst eine Platzreife und so weiter. Aber du brauchst auch jemanden, der dir einfach die Disziplin beibringt. Und das ist einfach bei körperlicher Arbeit, bei Training natürlich genauso. Also weil wir werden ja auch tatsächlich oft angefeindet und Leute werfen uns vor, dass wir Dritte, also unsere Kunden und Kundinnen von uns abhängig machen.
Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, nochmal ein ganz anderes Thema so.
Und das ist, naja, aber es ist total wichtig, weil wir machen sie nicht von uns abhängig. Was ich ja auch mal wieder sage, viele Leute, die bei uns trainieren, sind, wahrscheinlich technisch irgendwann mal besser ausgebildet als viele Coaches und Therapeuten, die es so gibt. Weil sie einfach halt seit 10 Jahren bei uns trainieren zum Beispiel. Aber wir machen sie trotzdem nicht von uns abhängig. Das heißt, das ist ja genau das, was ich damit sagen will. Also die kommen aus anderen Gründen zu uns als nur ob der technischen Expertise. So, und dann sind wir wieder beim Eingangsthema. Leadership und alles, was dazugehört. Also für mich nochmal die Schnittmenge. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber es ist echt ein ganz wichtiges Thema für mich. Ob wir B2B oder B2C, das ist ja vollkommen irrelevant. Wir sind alle Menschen und wir haben alle die gleichen Möglichkeiten oder die gleichen Voraussetzungen. Die sind dann unterschiedlich irgendwie gefärbt und so weiter. Potato, potato. Aber das sind einfach die Grundsätzlichkeiten, die einfach in diesem Prozess so maßgeblich entscheidend sind. Yes. Und dann, dann sind wir auch wieder bei der Story vom Quiz. Also wie oft hat der Quiz erzählt, dass er in den Keller gegangen ist zum Weinen und so weiter?
Weil ich habe nicht geweint.
Ja, aber halt so also sinnbildlich geweint.
Musst du nur kurz durchatmen.
Und am Ende des Tages, es weiß auch keiner.
Kurz rekalibrieren.
Es hat keiner überprüft, also es könnte schon sein. Aber ist ja auch egal. Was ich damit sagen will, ist so, das ist ja ein Prozess, aber das ist ein proaktiver Prozess, den man dann auch selbst irgendwann mal ergreift. So. Und natürlich, wir lobbehudeln uns gegenseitig und so weiter und sagen, hey, wie schön es ist, dass wir uns gegenseitig haben und so weiter. Und es ist ja auch so. Ich meine, keiner, da bin ich davon überzeugt, keiner kommt alleine in so einer Situation, in so einer Position. Und deswegen müsst ihr euch einfach jemanden holen, ein Umfeld kreieren, wie auch immer, das so progressiv ist und konstruktiv kritisch, damit man eben dahin kommt.
Und das ist verdammt nochmal wichtig, dass man sich nicht klein macht.
Ja.
Weil das ist eben was wir ja immer wieder erlebt haben über die letzten Jahre. Wir hatten Kontakt zu so vielen Therapeuten und Trainern und irgendwie ganz, ganz viele sind irgendwie lost am Ende. So, wir müssen uns alle, glaube ich, da viel, viel wichtiger nehmen.
Viele brauchen tatsächlich, also das ist ja auch was wir so oft erzählen, die brauchen nur unsere Absolution.
Ja.
Und ich meine, ob es jetzt unsere ist oder von jemand anderem, ist wirklich vollkommen egal. Aber hey, du bist schon 100%, mach halt einfach mal.
Genau.
Gesteh dir das zu, let's fucking go.
Du musst nicht noch mehr lernen, du musst nicht noch ein Buch lesen, du musst nicht noch einen Online-Kurs machen und so weiter. Du hast alles, so du musst es jetzt machen. Mhm. Also und das ist auch ein großer Teil von diesem, wie man sich klein macht. Was auch wieder ein Phänomen der heutigen Zeit ist. Es ist auch diesem Informationsüberfluss geschuldet, weil man kriegt jeden Tag aufgezeigt, was man alles noch nicht kann und was man alles nicht weiß, weil es einfach so viel potenziell zu lernen gibt, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen. So, das ist fett wichtig.
Okay, ganz kurzer Einwurf.
Was auch fett wichtig ist.
Was trinke ich jetzt hier?
Honey Green Tea Isoclear, aber natürlich warm, weil das eignet sich hervorragend in der kalten Jahreszeit, um sich ein warmes Proteingetränk zu mischen. Leute, ja, gib erstmal du deine Bewertung ab. Jetzt natürlich nicht mehr ganz so heiß wie vorhin so, aber es ist trotzdem noch warm.
Es ist warm, es ist auf alle Fälle für den Bauch gut, also es fühlt sich gut an.
Deswegen habe ich es auch gebraucht.
Es riecht gut tatsächlich, also es riecht wirklich nach Honig und Honig-Grüntee ist tatsächlich richtig. Es ist nicht so süß, so fucking süß wie normalerweise die Sachen von ESN. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gecheckt habt, dass ihr es nicht so süß machen solltet. Weiß ich nicht, aber das schmeckt tatsächlich.
Weiß nicht, ob ihr schon gecheckt habt, dass der Andi das nicht so gerne mag, aber er rantet ja nur in jedem Podcast drüber.
Das ist tatsächlich nicht schlecht. Mir ist es immer noch zu süß. Ich würde wahrscheinlich noch so vielleicht ein paar Scheiben Ingwer und vielleicht so ein bisschen Zitronensaft mit reinschmeißen.
Das könnte man da auch richtig geil machen, ja.
Dann wäre es richtig lecker, aber das ist tatsächlich, es schmeckt tatsächlich gut.
Also Leute, wenn ihr das macht, dann Shaker halb voll, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte, aufshaken halt mit dem Scoop und dann heißes Wasser draufkippen. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht kochend heißes Wasser auf das Eiweißpulver kippt und dann shaket. So, dann explodiert der Shaker und ihr habt eine Riesensauerei. So, und dann habt ihr einfach ein geiles Proteingetränk und mit Code MTMT, ihr wisst es ja, spart ihr immer maximal bei ESN. Plus, wir haben auch vergessen, merke ich gerade am Anfang, Werbung für Löwenanteil zu machen. Leute, Code MTMT, bei Löwenanteil spart ihr immer 10% auf alle Bio-Fertiggerichte, die Löwenanteil so für euch zu bieten habt. Ich habe gestern das Butter Chicken wieder gegessen.
Und?
Ist echt lecker. Also mit einer dicken Portion Laugamar natürlich. Und man muss es massiv nachsalzen. Aber dann ist es einfach geil. So, es ist schön, schön würzig. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde, es schmeckt nicht unbedingt wie Butter Chicken, aber es ist auf jeden Fall halt so geil gewürzt indisch. I like it. Könnte mein neuer Lieblingsgeschmack werden, langsam.
Und hast du auch eine Beilage dazu gegessen, oder?
Nee. Ich war so, ich hatte direkt nach dem Training einfach Fetthunger und dann habe ich mir halt einfach schnell ein Glas Löwenanteil in der Mikrowelle warm gemacht und hatte nichts anderes. Aber habe auch nichts gebraucht in dem Moment.
Verstehe ich.
So, da war ich erstmal schön gesättigt bis zum Abendessen. Das war mein Nachmittagssnack.
Sagt er. Köstlich.
Okay, jetzt kommt Teil 2 von dem Podcast.
Ey, puh, okay.
Oder?
Jetzt kommt Teil 2 oder was?
Ich glaube schon.
Also nehmen wir jetzt weiter auf oder es kommt Teil 2 oder was?
Nein, wir nehmen jetzt weiter auf.
Ah, wir nehmen weiter auf.
Jetzt kommt die zweite Hälfte, wo wir noch weitere Aspekte dieses Themas beleuchten können. Mhm. Wenn du noch Zeit hast.
Ja, ich habe noch Zeit.
Okay, gut.
Ich schaue mir nur meine Kinder an.
Okay.
Ich bin da.
Weird Flex. Wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Weil, weißt du, ich habe jetzt ganz viel oder wir haben ganz viel gesprochen über die allgemeine Haltung und was irgendwie wichtig ist, was wir vermitteln müssen. Ich habe viel geredet über das Eingangsgespräch, wie wichtig das ist. Wollen wir in diesem Prozess noch weitergehen, quasi auf die Trainingsfläche drauf auch?
Lass uns auf die Fläche drauf gehen.
Oder so ein bisschen konkret werden, wie eben so ein Reha-Prozess zum Beispiel aussieht. Weil auch das ist so eine Sache, das muss nicht so deep sein. Es kann immer komplexer werden, es kann immer spezifischer werden, wir können immer noch präziser werden und besser werden in unserer Übungsauswahl, in unserer Übungsgestaltung, in unserem Coaching. So, das ist nie vorbei, da kann man immer, immer besser werden. Aber eigentlich, das große Ganze ist nicht so deep. Also auch eben was ich immer wieder erlebe. Und es ist auch wichtig, dass es nicht so deep ist, damit es halt einfach umsetzbar und anwendbar ist für die Leute und die Leute das Ganze verstehen. Also jetzt so ganz aktuelles Beispiel. Ich habe meinem Kumpel, der hat ein bisschen Hüftprobleme, der hat ein bisschen Schulter und so. Dem habe ich einen ziemlich basic Trainingsplan erstellt. 2 verschiedene Trainingstage, Ganzkörpertage, eine Warm-Up-Routine, das ist immer die gleiche, wo er so ein bisschen an Bewegungsoptionen arbeiten soll. Und danach wird trainiert. Und um das jetzt mal runterzubrechen, was ich ihm da zusammengebaut habe, Und das habe ich ihm eben, da habe ich ihn auch mit reingeholt in diesen Prozess und habe ihm diese Sachen erklärt. Das Wichtige ist, finde ich, dass man den richtigen, das ist das A und O, den richtigen Einstiegspunkt findet für solche Leute. Weil dieser Typ Mensch kommt meistens aus einer Negativspirale von, er war aktiv, war belastbar, dann ist was passiert, irgendwelche Probleme sind aufgetreten, dann ist er in diesen Strudel von das mal probiert, eine Zeit lang gar nichts gemacht, dann wieder irgendwie hier ein bisschen was probiert und so weiter. Und durch diesen Teufelskreis sinkt natürlich die Belastungstoleranz von so einem Menschen massiv. So. Das heißt, das ist ein Faktor, den müssen wir auf dem Schirm haben. Die allgemeine, ganz unspezifische Belastungstoleranz von diesen Menschen muss mal wieder nach oben gebracht werden durch progressives Training. Ohne jetzt spezifisch auf die einzelnen Probleme einzugehen. Und dafür braucht es einfach den richtigen Einstiegspunkt. Das heißt, Übungen finden, die der Mensch machen kann, die der, in denen er sich sicher fühlt, weil er sie, keine Ahnung, vielleicht sogar schon kennt oder weil du sie mit ihm durchgeturnt hast. Die richtige Intensität finden, und das bedeutet zum Beispiel, dass er eine Übung machen kann, ein Zugmuster machen kann, was er bis jetzt irgendwie nicht gemacht hat, weil er Angst hatte, dass es schlecht für seine Schulter ist, weil die tut ja weh. Und dann einfach ein bisschen rumprobieren. Habe ich ein bisschen rumprobiert und habe rausgefunden, okay, horizontal ziehen geht. Da spürt er ein bisschen die Schulter, aber sie schmerzt jetzt nicht irgendwie krass. Vertikal ziehen geht noch, ganz wichtiges Wort, noch nicht so gut. Okay, dann machen wir das. Horizontales Zugmuster. Zwei verschiedene Bewegungen ausprobiert, bisschen gecued, bla bla bla. Gewicht am Anfang lieber zu niedrig als zu hoch, weil er soll progressiv trainieren. Das ist das, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiere in der Kommunikation, ihnen zu erklären, wie das geht, progressives Training, was dafür wichtig ist. Und mehr ist es erstmal nicht. Das heißt, den richtigen Einstiegspunkt finden im Sinne von Übungen, die der Mensch machen kann, in denen er sich sicher fühlt, mit einem Gewicht, das potenziell zu leicht ist am Anfang, aber immer verbunden mit der Message, es geht darum, dass du progressiv trainierst, dass die Gewichte hochgehen. Und so wird der Mensch einfach eben seine Belastungstoleranz nach oben schrauben, also ich sag mal physisch. Und das Allerwichtigste, er merkt, dass er Sachen machen kann, dass er die Sachen machen kann, ohne dass es irgendwie groß Schmerzen triggert. Er merkt, dass er stärker wird, dass er belastbarer wird. Und ganz, ganz oft reicht das schon aus. Und das ist quasi schon der Reha-Prozess. Fertig, so ungefähr. Einstiegspunkt. Unfassbar wichtig. Den Leuten erklären, wie funktioniert Progression. Unfassbar wichtig. Leute müssen ihr Training dokumentieren. Auch das ist, weißt du, das ist immer so für Leute wie uns oder euch, die ihr zuhört, ist es irgendwie so, hä, ja klar. Leute machen das nicht. Leute gehen ins Gym und machen irgendwelche Sachen. Und es ist auch okay, dass sie es machen, aber in einem Reha-Prozess geht es halt nicht mehr. Im Reha-Prozess musst du anfangen, alles, was du machst, zu dokumentieren, damit du überhaupt checkst, ob du gerade progressiv trainierst und so weiter und so weiter. Das sind die wichtigen Dinge, die wir vermitteln müssen. Aber eben, was passiert anderswo? Irgendwer geht, die gehen zu irgendeiner Physio-Session und gehen raus mit dem Wissen, ah, meine Hüfte ist schief, mein Becken ist schief. So. Nein, Mann, die müssen rausgehen und verstehen, dass ein Trainingsprozess ein Reha-Prozess ist, beziehungsweise der Reha-Prozess ein Trainingsprozess, ein progressiver Prozess. Und sie müssen rausgehen mit dem Verständnis, wie funktioniert das? Und da muss man oft eben bei Null ansetzen, im Sinne von, ja, du musst dein Gewicht steigern oder die Wiederholungen oder beides. Ich erkläre den Leuten, wie eine Double Progression funktioniert. Ganz einfach. So, dann kann ich auch einen ganz simplen Trainingsplan hinschicken, wo einfach nur die Übung mit, keine Ahnung, 3x8x12 steht. Aber ich muss ihnen verdammt nochmal erklären, was das bedeutet und wie sie mit 3x8x12 umgehen müssen. Das ist das Allerwichtigste, Mann. So. Ich kann ihm einen Trainingsplan schicken, da steht 3x8x12 drauf. Okay. Wird wahrscheinlich nicht viel ändern. Wenn ich dem Menschen aber erkläre, wie er mit diesen 3x8x12 umzugehen hat, über die nächsten Wochen und Monate, dann werden die 3x8x12 auf einmal Magic. Dann sind die auf einmal aufgeladen mit krasser Zauberkraft und unendlicher Heilungsenergie. Okay, habe ich ein bisschen in Rage geredet wegen 3x8x12. Macht niemals 3x8, Leute. Ist übrigens ganz wichtig, aber okay, anderes Thema.
Du hast ja vom Ausgangspunkt und von der, ich nenne es mal, vom Unspezifischen zum immer mehr Spezifischen gesprochen, oder? Mhm. Und das ist ja, glaube ich, eben auch so ein ganz wichtiger Punkt für alle anderen Coaches und Therapeuten, dass man sich quasi nicht verfängt, so in der Spezifik, dass man ganz, 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 ganz weit reinzoomt, sondern dass man erstmal die Globalität der Sache an sich anerkennt und an der arbeitet, also alles das, was wir vorhin im Teil 1 schon gesagt haben auch, so, um dann überhaupt dieses Momentum zu nutzen, dieses positive Momentum. Du hast es ja gerade bei deinem Kumpel erklärt. Er hat dann gesehen, ah, das kann er machen und so weiter und wird dann wahrscheinlich inhärent, weil er ja eben auch aus der Aktivität kommt als Sportler, eben auch Bock haben, quasi dieses positive Momentum zu nutzen und zu sagen, ah, okay, ich bin jetzt nicht gehandicapt, ja, sondern ich trainiere jetzt weiterhin und so sukzessive, aus welchen Gründen auch immer, wird sich dann der Prozess der Heilung ohnehin ergeben. Also so nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden, da ist schon auch auf bis zu einer gewissen Limitierung was dran.
Da ist ganz viel dran.
Und anders ist es ja tatsächlich total oft so, und ich meine, es zeigt auch meine persönliche Erfahrung aus der Therapie, dass man in der Therapie ja denkt, man müsste extrem reinzoomen und fragilisiert dann den Menschen, mit dem man arbeitet, weil man ja den Trainingsprozess, aka Reha-Prozess, also den aktiven, nur auf die betroffene Struktur lenkt. Naja, und die ist halt nun mal im Moment betroffen und kann halt gewisse Dinge einfach nicht. Und automatisch befeuert man diesen Prozess von, ah, ich bin fragil, ich kann das leider nicht. Weil mein Therapeut oder meine Therapeutin sagt, ich muss diese Übung machen, aber scheiße, ich kann es nicht. Versteht ihr, was wir da tun?
Den Fokus auf die betroffene Struktur lenken. So.
Also gerade im Trainingsprozess. Gerade, also im Manualtherapeutisch ist es was anderes. Also nicht klar. Nur, aber wirklich jetzt nur fokussiert auf den Trainings, auf den Bewegungsprozess.
Aber was wir auch gerne machen, ist, dass wir den Fokus auf unsere Hypothese lenken. Unsere Hypothese, warum dem Menschen die Schulter wehtut. So. Und ich habe da natürlich auch irgendwie, ich habe ein Assessment gemacht und ich habe ein paar Ideen, woran das vielleicht irgendwie ursprünglichere, tiefer liegende Probleme sein könnten, die damit irgendwie zu tun haben. Mhm. Aber würde ich jetzt meinen Fokus in der Trainingsplanung und in der gesamten Kommunikation darauf lenken, dann würde ich was falsch machen.
Nur darauf.
Ja.
Weil ich meine, es ist ja schon so, dass es, sonst würden wir uns ja widersprechen, es ist ja wichtig, dass wir eine gewisse Hypothese haben.
Ja, ja, total.
Und die kann man dann immer so
aber das,
randomly überprüfen.
Das lasse ich halt mit einfließen, ohne dass ich das zu dem Thema mache.
Ganz genau.
Das Thema ist der fucking Trainingsprozess, ein progressives Training. Und natürlich habe ich dann ihn gecoacht in zum Beispiel den Zugmustern, weil ich gesehen habe, der macht keinen Reach, der lässt keine Länge zu hinten, der lässt keine Protraktion zu. Natürlich habe ich das gecoacht, aber ich habe nicht gesagt so, boah, das ist endwichtig, dass du das jetzt auf jeden Fall machst, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass deswegen deine Schulter wehtut, weil du das nicht kannst. So, nee, Mann, das ist einfach nur ein Teil, das habe ich mit einfließen lassen, ohne das jetzt zu dem wichtigen Thema zu machen, ohne den Fokus auf die Schulter zu lenken. So, und ich glaube, das ist einfach, das ist so wichtig und das ist das, wo wir uns oft verkünsteln. Also erstens viel zu schnell zu spezifisch zu werden, weil die Leute sind schon gebrainfuckt meistens. Und dann kommst du an und sagst so, boah, ja, keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall, so, ich habe gerade deine Schulterinnenrotation gemessen, die hat nur, das sind nur 40 Grad, müssen wir auf jeden Fall auf 60 Grad hochbringen, keine Ahnung was, oder, oh ja, eben dein Becken steht schief und es liegt daran, dass du auf der linken Seite fehlt dir auf jeden Fall Pronation, dann musst du auf jeden Fall an deiner Pronation arbeiten. Und schon sind die Leute noch mehr gebrainfuckt und
machen gar nichts mehr.
Machen gar nichts mehr und belasten sich vor allem nicht, sondern, und das liegt natürlich dann auch daran, was du für einen Plan aufstellst, sondern machen vielleicht nur noch 3 Übungen, um ihre Pronation auf der linken Seite zu verbessern. Und was passiert dann? Der Teufelskreis, den ich vorhin beschrieben habe, der geht weiter. Die Belastungstoleranz, die allgemeine Belastungstoleranz, körperlich wie auch mental dieses Menschen, geht weiter runter. Selbst wenn die Intervention quasi in Anführungszeichen richtig war, die du gewählt hast. Selbst wenn es so ist, dass dem Menschen links Pronation fehlt und ihm mehr Bewegungsoptionen in Pronation helfen würden, weil er ein besseres internes Load-Management dadurch hat. Selbst wenn das richtig ist, hast du immer noch quasi alles falsch gemacht, weil du den Teufelskreislauf von Dekonditionierung nicht unterbrochen hast. Durch deine Kommunikation und dein Design des Reha-Prozesses? Puh. Eben, das, am Ende ist es dann vielleicht doch nicht so leicht, aber wir verkünsteln uns da, glaube ich, sehr, sehr oft. Und Leute kommen eben, das habe ich, wo ich das letztens irgendwann mal erzählt, Leute kommen ja auch zu mir und erwarten dann, dass ich halt ein krasses Assessment mache und ihnen dann so zwei super spezifische Drills gebe und das löst alle Probleme. So, Leute, so funktioniert es einfach nicht. Ja, ich gebe dir super spezifische Drills, aber eingebettet in den Prozess, der dir eigentlich fehlt. In den progressiven, langfristigen Reha-Prozess, der dir eigentlich fehlt, den du nie durchgezogen hast, weil du, da haben wir vorhin drüber geredet, halt ein Reha-Hopper bist, der zwei Wochen das ausprobiert hat, eine Woche zu dem ist, dann dem zugehört hat, eine Woche das gemacht hat und so. Also Prioritäten. So, ich habe vorhin gesagt, erste Priorität, darüber haben wir viel gesprochen. So, zweite Priorität ist der rausgezoomte, globale Reha-Prozess und ein Verständnis dafür und die richtige Kommunikation dieses Prozesses. Und dann kommen irgendwann die spezifischen Interventionen, die uns allen so viel Spaß machen, mir auch übrigens, so wo man rumnörden kann, wo man ein geiles Assessment machen kann, wo man sich genau anschauen kann, wie bewegt er sich, wo man sich anschauen kann, was fehlt dem Menschen, wie kann ich dem Menschen mehr von dem geben, was er nicht hat, bezogen auf Bewegungsoptionen und so weiter und so weiter. Aber das ist, steht ganz am Ende, und wenn wir die Schritte davor nicht gehen, dann werden diese Interventionen nicht zum Erfolg führen.
Bars. Du hast übrigens Interventionen gesagt.
Das stimmt nicht.
Ist das ein neues Wort oder also halt eine Zusammenfügung?
Interventionen.
Hat ja auch mit Growing zu tun, der Wanst. Also auch mit Progression, oder? Also von dem her stimmt das schon.
Ja, ich meine, du weißt ja, mein Ziel ist es einfach nur ein dickbäuchiges Kapitalistenschwein zu sein, das auf seiner Terrasse in Griechenland sitzt.
Die Interventionen sind dann auf alle Fälle
die Sonne auf den Wanst scheinen lässt. Mhm. Und weißt du, deswegen spielt der Wanst halt irgendwie unterbewusst immer eine große Rolle in allem, was ich so mache und denke.
Verstehe. Ja, Chrissy, jetzt sitzen wir hier.
Ich glaube, das ist eine fucking wichtige Folge. Das ist eine fucking wichtige Folge für alle, die irgendwie mit Leuten arbeiten, die halt Issues mitbringen.
Danke.
In so einem Prozess.
Danke. Ja, man darf sich ja schon.
Das ist eine fucking wichtige Folge, Mann.
Englischer oder auch halt spanischer zum Beispiel auch oder auch italienischer Wörter bedienen und die
das aber
verdenglischt oder halt wie sagt man dann? Ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine.
Darf man eigentlich.
Interpretieren. Nicht, darf man nicht?
Nee, warte, ich habe ein geiles.
Das ist kulturelle Aneignung.
Einen geilen Kommentar vorhin gelesen.
Sag mal.
Wo du. Ich glaube, er oder sie hat dich gemeint. Könnt ihr das auch auf Deutsch? So langsam kommt man etwas durcheinander mit diesem ganzen Käseausdrücken.
Ja.
Also, können wir das auch auf Deutsch? Leute, wir geben unser Bestes. So. Aber, also Käseausdrücke, die wird sie halt immer geben.
Es ist ja auch alles. Ist ja auch alles ein Käse.
Also, ist ja alles Käse. Alles Käse, Mann.
Weißt du, was ich mich da oft frage? Also ich verstehe das schon.
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Sag's mir bitte.
Also es ist definitiv festzuhalten, dass gewisse Dinge gerade in unserer Disziplin auf Englisch besser, stichhaltiger erklärt werden als auf Deutsch. Das ist nun mal ein Fakt. Dazu kommt, dass wir die meiste Literatur, die wir in unserem Eigenstudium wälzen, auf Englisch ist.
Ja, die meiste ist sehr untertrieben.
Also alle, okay.
Das ist wirklich die einzige deutsche Quelle, die ich so über die letzten Jahre irgendwie für richtig gut erachtet habe, ist Fleisch und Maschine. Das ist das einzige deutsche Buch, was irgendwie eine große Rolle spielt. Übrigens, Shoutout, Code MTMT könnt ihr sparen bei allen Sachen von Intelligence, Strength, Fleisch und Maschine. Sehr, sehr gutes Basiswerk für Physik, Mechanik, also so grundlegende Themen, die man verstehen muss, wenn man Training und Bewegen auf einem hohen Niveau verstehen will. Ganz kurzer Shoutout. Der Rest ist 100% Englisch. Plus Englisch ist die Sprache der Wissenschaft. Das heißt, weißt du, ja, es, ja, genau. Es ist halt einfach, it is what it is.
Leute. Ja. Wir bemühen uns in den Kontexten, die wir jetzt einfach so vor der Linse haben, also gerade auch so in unserer Trainings-App, bemühen wir uns tatsächlich einfach viele Dinge auch ins Deutsche nicht zu übersetzen, sondern zu transportieren.
Ey, the struggle is real, wirklich Übungen benennen. Ja. Das ist so schwierig.
Es ist wirklich schwierig.
Wir probieren wirklich, also das Denglisch wird nie weggehen da, aber viel eben auf deutscher Sprache irgendwie zu haben, ist natürlich auch so unserem Trainingsstyle geschuldet, dass halt wir extrem viele verschiedene Variationen von Übungen haben und dann halt Übungsnamen teilweise aus 5 bis 6 Wörtern bestehen und so. Aber ja, das ist eine große, große Herausforderung, die ganzen Übungsnamen so deutsch wie möglich zu machen.
Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Ich frage mich oft. Nicht,
wenn ich dich nochmal unterbreche.
Nee, du kannst mich oft.
Nein, sorry.
Das kannst du. Nein, das ist gar kein Problem. Ich frage mich wirklich oft, verstehst du, der du den Kommentar geschrieben hast, das tatsächlich nicht? Oder liegt die Motivation deiner Aussage ganz woanders begründet? Und wenn sie ganz woanders begründet liegt, dann weiß ich nicht, dann ist es dein Thema, aber kein MTMT-Thema. Also wenn es so ist, dass du quasi nicht willst, dass auf einem deutschsprachigen Podcast nicht ausschließlich Deutsch gesprochen wird. Und ich glaube, dann weißt du, worauf ich hinaus will. Und das ist ein Beweggrund, der mir dann wirklich am Arsch vorbeigeht.
Ja, fair.
Ja, sorry. Also ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Hast du noch was?
Ja, weil du gerade so eröffnet hast, so weißt du, was ich mir manchmal denke, weißt du, was ich mir manchmal denke zu diesem ganzen Thema und jetzt auch zum Abschluss so von der Folge. Ich mache mir viele Gedanken drüber, ob wir nicht quasi auf eine negative Art und Weise auch dazu beigetragen haben oder es auch immer noch tun, dass Leute sich zu sehr in Details quasi verlieren in diesem ganzen Prozess.
Oh ja, oh, willst du damit jetzt anfangen?
Ich weiß nicht.
Let's go. Mach das. Los, mach es.
Das ist einfach ein Thema, was mich halt dauerhaft beschäftigt. Inzwischen glaube ich nicht mehr so viel, weil sich auch unser Content aufgrund dieser Gedanken durchaus verändert hat. Mhm. Trotzdem geht es nicht weg. Und ich glaube hier, das machen wir vor allem hier im Podcast. Also wir versuchen ja einfach immer irgendwie Dinge, euch dabei vielleicht zu helfen, Dinge richtig einzuordnen. Dafür ist die heutige Folge, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das ist die Herausforderung, mit der wir irgendwie dauerhaft konfrontiert sind in der Arbeit mit Menschen und im Problemlösen in diesem ganzen Prozess, ist, dass wir unsere Prioritäten richtig verteilen. So. Und ja, ist ein Problem, ist ein Gedanke, den ich dauerhaft habe. Wie können wir das besser machen, dass wir eben Leuten dabei helfen, dass sie ihre Prioritäten richtig verteilt haben und eben nicht zu sehr auf biomechanischen, theoretischen Wissen irgendwie den Fokus haben, sondern das große Ganze sehen. Also es ist so ein bisschen dieses den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil man sich zu sehr auf die einzelnen Bäume immer wieder konzentriert, den Biomechanikbaum und den funktionellen Anatomiebaum und so weiter. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, aber das sind Entwicklungen, die haben wir, glaube ich, schon stark gesehen. Also da plaudere ich jetzt ein bisschen auch aus dem Nähkästchen, weil wir halt auch direkten Kontakt haben zu Leuten, die unsere Ausbildungen machen und so, wo ich immer wieder festgestellt habe, da sind wir dann auch bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, so, hey, du weißt mehr als genug, du musst jetzt machen und dein Wissen, das du hast, quasi richtig anwenden, aka richtig priorisieren im Prozess deiner Arbeit. Und da überlege ich mir immer so, keine Ahnung, braucht es nicht noch mehr Einordnung von unserer Seite, von diesen ganzen Sachen.
Ich verstehe total, was du meinst.
Weil ich liebe natürlich dieses nerdige, reingezoomte, biomechanische Verständnis, dies, das. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch ganz genau, wie es in meiner persönlichen Praxis läuft und wie gering eigentlich der Anteil dann ist, für zum Beispiel einen Reha-Prozess von einem speziellen Kunden, wie gering der Anteil ist an eben, keine Ahnung, so und so fördern wir jetzt am optimalsten deine Pronation, mit dem und dem Constraint arbeitest du und so weiter und so weiter. Mhm.
Es ehrt dich und natürlich uns, aber jetzt in dem Falle dich, dass du dir da überhaupt drüber Gedanken machst, weil andere würden es sicherlich nicht tun. So. Ich würde dir dazu sagen wollen, und das ist ja für mich auch so, wir werden immer vom Spezialisten irgendwann mal zum Generalisten werden können. Und das war einfach die normale Entwicklung, die wir immer schon hingelegt haben. Wir haben uns in Themen extrem reingenördet und haben dem natürlich extrem Augenmerk geschenkt, um richtig gut werden zu können in dem. Und ich glaube, du darfst dir nicht den Schuh anziehen, dass, und natürlich sind wir von außen so wahrgenommen worden und werden es wahrscheinlich immer noch wahrgenommen, dass wir einfach, du brauchst nur einfach das biomechanische Verständnis, dann kannst du jeden heilen, jetzt mal so gesprochen. Und der Fokus in unserer persönlichen Arbeit war natürlich zu einer gewissen Zeit auch sehr, sehr präsent in dieser Facette unserer Arbeit. Logischerweise, das ist einfach dem Prozess anhaftend.
So als bestes Beispiel, so als wir uns mit Atmung beschäftigt haben.
Ganz genau.
Einfach sehr, sehr viel Zeit auch tatsächlich in Sessions mit Atemarbeit verbracht, was dann sich natürlich wieder geändert hat über die Jahre und so.
Zusammenfassend so ein bisschen humoristisch karikiert, du 90-90 Drill, geil, jetzt bin ich neutral, jetzt kann ich schwer squatten. So, das bringt so auf den Punkt. Das ist aber nichts, was du dir, das machst du ja nicht, dessen bist du nicht schuldig, sondern das ist ein ganz normaler Prozess. Und wir geben in jedem Podcast, in dem wir hier sprechen, immer auch diese Einordnung an Wichtigkeit von verschiedenen Facetten unserer Arbeit. Heute par excellence, aber auch in allen anderen Folgen. Also für euch da draußen muss es einfach nur klar sein, dass die heutige Folge, der Chris hat schon gesagt, ist so eine wichtige Standortbestimmung. Und wenn ich mir jetzt so vergleichbare Bekannte, auch international in unserer Branche anschaue, dann wirst du bei den für uns auch wieder sehr subjektiv wirklich guten genau die gleiche Entwicklung sehen.
Hm. Ja.
Das ist einfach normal. Du nerdest dich natürlich rein, weil du siehst die Welt auf einmal mit neuen Augen. Ja, ich meine, das beste Beispiel ist, ich erzähle immer gern von mir. Habe immer gedacht, so, ich weiß alles über Training, wie es funktioniert und so weiter. Atmung habe ich mir aber nie angeschaut. So 20 Jahre lang nicht. Und dann habe ich gedacht, so, boah, jetzt weiß ich es aber, wie es geht. Ja, Atmung, PRI und alles, was da kam und so weiter. Und natürlich hast du dann einen Hyperfokus genau auf diese Sachen. Ich hätte jetzt auch Hyperfokus sagen können, aber ich habe mit Absicht Hyper gesagt.
Sehr deutsch von dir, danke dafür.
Also es ist eine normale Entwicklung. Ich glaube nochmal, also ich nochmal zusammenfassen und auch so, um vielleicht so negative Energie hast du ja nicht, aber so ein negatives Stimmungchen irgendwie rauszunehmen. Das ist ja auch unser Job, dass wir halt eine Einordnung geben. Das wollt ihr ja auch von uns. Dafür sind wir ja da. Also wir machen das schon sehr gut, glaube ich. Und wenn es nicht so wäre, dass wir uns zwischenzeitlich auch auf krass auf ein Thema draufschmeißen würden und so weiter, dann würden wir ja auch nicht weiterkommen. Also es ist vonnöten. Ich meine, dieser Vergleich von je breiter du als Generalist bist, desto mehr, setze ich voraus jedenfalls, warst du einfach irgendwann mal situativ krasser Spezialist. Und bist das Rabbit Hole ganz nach unten geklettert. Und zwar wirklich ganz so.
Und dann entwickelt man, glaube ich, auch so ein bisschen diese Fähigkeit, die einem nachhaltig zu einem Profi macht, dass man weiß, wann man Sachen nicht macht. Mhm.
Aber das kann man dann
obwohl erst. Obwohl man die Sachen kann und sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert hat, um diese Sachen zu lernen, ist vielleicht auch so ein bisschen Sunken-Cost-Fallacy, weißt du, dass man halt so, boah, ich habe so viel investiert, irgendwie das und das zu lernen und mir das und das anzueignen, so, ich muss es jetzt auch machen mit jedem Kunden, mit jedem Patienten, den ich habe und so weiter. So, bin there, done that. Und irgendwann, wenn du dann so auf der Leiter der Self-Mastery, wie du immer so schön sagst, eine weitere Sprosse nach oben kletterst oder zwei oder drei, dann checkst du, wann du gewisse Sachen einfach nicht machst. Das ist dann wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass du halt einfach lernst zu priorisieren. Mhm. Was nach wie vor eine der aller wichtigsten Skills ist.
Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, das hast du Sunken Cost Fallacy und so weiter gesagt. Ja, und dann kommt wieder die Delta-Analogie. Es gibt dann Leute wie MTMT, die euer Delta dramatisch verkürzen können. Und dann könnte man auch wieder eine Frage stellen. Das ist ja eins der ersten Slides, die wir in allen Ausbildungen haben, von Bruce Lee. So, schnapp dir einfach, was für dich irgendwie sich als sinnvoll erachtet und den Rest schmeißt einfach über Bord. Das ist nun mal einfach so, Leute. So, wir wollen keine MTMT-Lemminge haben, sondern wir wollen einfach halt kritisch, konstruktiv, progressiv denkende Gleichgesinnte irgendwie an unserer Seite haben. Und das ist das, warum wir den ganzen Scheiß hier überhaupt machen. So.
Rede.
Wie sagst du so oft so, hast du dein eigenes System? Hast du deine eigene Vorgehensweise? Hast du überhaupt irgendwie einen Plan, wie du überhaupt vorgehen willst? Das sind einfach die grundsätzlichen Dinge, die uns ja umtreiben. So, davon sprechen wir oder versuchen es zumindest. Also ich, so auf Deutsch und Englisch vermischt.
Ich wollte eigentlich Word sagen, aber dann habe ich Rede gesagt.
Weißt du? Oh, jetzt habe ich es verstanden. Schau. Danke dafür. Ja, okay, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das sind die wirklich wichtigen Themen, Leute.
Bin sehr happy mit der Folge. Dafür, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und mir dachte, boah, krass, ob wir überhaupt ein Thema finden für heute.
Komm schon.
Ja, ich weiß.
Ja. Okay, also, bis zum nächsten Mal.
Danke für euren Support. Wir hören uns nächste Woche wieder. Okay, bye.